Vielen Dank dir, Noah, für die Einführung. Vielen Dank euch allen, sind gekommen. Mega cool, dürfen wir endlich wieder miteinander da sein. Welcome back nach so einer langen Zeit. Und ich freue mich, dass die Kirche rappelvoll aussieht. Wir schweigen jetzt, dass jeder zweite Platz muss leer bleiben, darum sieht es so voll aus. Aber es ist schön, sind ihr heute Abend da und ich freue mich. Dürfen wir heute Abend nochmal Abendgottesdienst haben, bevor wir nachher in eine lange Zeit hineingehen, wo wir uns wieder nicht mehr sehen, weil wir Sommerpause machen. Der Noah hat das schon super eingeleitet. Love like you've never been hurt. Und das ist eigentlich genau das Thema oder der Titel, den ich gesetzt habe über heute Abend, wo einerseits um Beziehungen geht, untereinander, aber nicht nur das, sondern auch um Beziehung zu Gott. Und was da drin logischerweise, wie du das auch richtig gesagt hast, sehr stark im Vordergrund steht, ist das Thema von der Vergebung. Und ich habe in die Bibel hingeschaut und eine Stelle gefunden, wo Jesus das Gleichnis erzählt vom unnachgiebigen Schuldner, wo es genau um die Vergebung geht. Und zwar ist das in Matthäus 18, 21 bis 35. Wenn du die Bibel dabei hast, nimm sie doch führen, schlag doch das gerade nach, dann können wir es miteinander lesen. Matthäus 18, 21 bis 35. Und sonst sieht man es dann auch da vorne. Wir lesen zuerst einmal den Text durch und gehen nachher danach einzeln auf die einzelnen Versen ein. Dann kam Petrus zu ihm, zu Jesus, und fragte: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, 70-mal 7-mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende: Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn: Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangt, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde dir auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann zu sich rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm: Du herzloser Diener, ich habe dir deine große Schuld erlassen, weil du mich darum gebetet hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Die Geschichte oder das Gleichnis, das kommt im Matthäus-Evangelium vor, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Ein bisschen vorher hat er Bergpredigt erzählt, nachher geht er mit seinen Jüngern weiter und erzählt immer wieder eins ums andere Gleichnis. Bis da eines Tages, ich stelle mir vor, die sind da miteinander unterwegs gewesen, der Petrus mit dieser Frage zu Jesus gekommen ist: Herr, wie viel Mal soll ich meinem Mitmensch vergeben? Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus nicht einfach nur so gefragt hat, sondern wahrscheinlich hat er im Hintergrund irgendeine Situation oder eine Story gehabt oder ein Erlebnis, wo er genau das gehabt hat oder wo er geplagt hat, wo er vielleicht schon das ein oder andere Mal vergeben hat und dann das Gefühl gehabt hat: Ja komm jetzt, 7-mal, 7 ist sowieso die Zahl von der Vollendung, Also mit 7 Mal bin ich doch sicher fein zum Schneider aus, nach dem 8. Mal muss ich nicht mehr vergeben, oder? Und spannend ist, wie Jesus reagiert. Er sagt nicht, ja, es langt, sondern er sagt nein. Ganz klar nein. Und gibt ihm als Antwort, es ist nicht 7 Mal, sondern es ist 70 mal 7 Mal. Oder in den unterschiedlichen Übersetzungen wird es auch übersetzt mit 77 Mal. Und als ich dem nachgegangen bin, habe ich recherchiert und geschaut, warum dass es unterschiedliche Auslegungen gibt, ob es jetzt 70 mal 7 ist, was 490 gibt, oder ob es 77 Mal ist. Und wenn man in den griechischen Text hineinschaut, dann sieht man, es ist 70 mal 7. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo die unterschiedlichen Personen anderer Meinung sind in der Auffassung. Sie sind der Meinung, dass wenn 490 Mal gemeint ist, dann müsste es eigentlich heißen 70 mal 7 Mal. Und das ist das, was in meiner Übersetzung steht. Wenn du eine Übersetzung hast, dann kann es sein, weil es anders ausgelegt ist, 70 mal und 7 gibt 77. Die Überlieferung ist von dem Wortlaut her in dem Fall nicht abschliessend klar, ob es jetzt 70 mal 7 mal oder 70 und 7 mal ist. Darum wird es unterschiedlich ausgelegt, je nachdem, aufgrund von was, dass die Personen das schlussendlich auch analysieren. Es gibt eine Geschichte, die oft herangezogen wird aus dem Alten Testament. Und zwar ist dort die Geschichte von Kain und dem Abel. Der Kain war ein Sohn oder ein Bruder vom Abel. Und die haben beide ein Brandopfer gebracht, Jesus und der Kain. Sein Brandopfer ist nicht angenommen worden und dem Abel sie schon. Und darum ist er verrückt worden auf seinen Bruder. Und er ist so weit, die Geschichte hat seinen Lauf genommen, es ist so weit gegangen, dass er ihn eines Tages aufs Feld rausgeführt hat und ihn dort auf dem Feld erschlagen hat. Er hat dann ermordet, seinen eigenen Bruder. Weil er eifersüchtig war, weil er neidisch war auf das, was sein Bruder hatte und er nicht. Die Gunst bei Gott. Und Gott war in dem Moment erzürnt, hat den Kabel, den Kain aus dem Kabel, bla, hat keinen aus dem Land verwiesen. Er hat nicht mehr dürfen dort sein, wo er seinen Acker bebaut hat. Er ist ein Flüchtling geworden und musste flüchten. Und der Kain hat so viel Angst gehabt, dass jetzt plötzlich die ganze Welt oder alle Menschen um ihn herum ihn würden erkennen als der, der seinen Bruder erschlagen hat. Und Jesus sagt dort, Gott sagt dort im 1. Mose 4,15, hat ihm ein Versprechen abgegeben. Wenn dich jemand töten sollte, dann wirst du 7 Mal gerecht werden. Und Gott hat den Kain mit einem Zeichen versehen. Wie das ausgesehen hat, weiss ich nicht. Aber es muss ein Zeichen gewesen sein, das alle anderen Leute gesehen haben, damit sie gewusst haben, dass das der Kain ist. Und dass auf ihm wie so ein Rach liegt, der 7 Mal Vergeltung oder 7 Mal Stärke dich treffen würde, wenn du den Kain ermorden würdest. 8 Verse später, im 1. Mose 4,23, kommt eine Person namens Lamech ins Spiel. Das ist eine, die weiter abgestammt ist aus dieser Familie heraus, die zu seinen Frauen sagt, wenn der Kain schon 7 Mal hat Rache bekommen, dann soll es bei mir 77 Mal sein. Er sagt zu seinen freien Frauen, Ada und Zilla, meine Frauen, hört, was ich sage. Ich töte einen Mann, wenn er mich verwundet, und einen Jungen, wenn er mich leicht verletzt. Wenn Kain 7-fach gerecht wird, so soll Lamech 77-fach gerecht werden. Also wir sehen, es ist da darum gegangen, dass Vergeltung geübt worden ist in Rache, nicht nur einmal, nicht nur 7 Mal, sondern 77 Mal. Und die Übersetzer, die das natürlich mit 77 übersetzen, die schlagen wieder Brücke zurück ins Alte Testament zu dem Lamech, wo die Vergeltung auf dieser Zahl 77 beruht ist. Aber unabhängig davon, ob es jetzt 77 Mal ist oder 490, was die Zahlen sollen sagen, sowohl im Alten Testament, wo die Rache ein Unendliches war, oder auch die Absicht vom Lamech war, Ich will mich unendlich rächen an einer Person, die mir Schaden zufügt. 77-fach ist eigentlich die Zahl für vollendig, für absolut, für unendlich. Und die Zahl der Vergebung, egal ob es jetzt 77 oder 490 ist, ist eigentlich genau das Gleiche. Es soll die unendliche Vergebung darstellen. Und das Interessante ist, dass Jesus im Neuen Testament bei dieser Geschichte, die wir da gelesen haben, oder in dem Gleichnis, eigentlich das Racheprinzip aus der Vergangenheit, aus dem Alten Testament, umkehrt in ein Vergebungsprinzip. Das Prinzip der Rache, das bis im Alten Testament geherrscht hat, kehrt Jesus in dem Moment um und sagt, es geht nicht darum, zu vergelten, Rache zu üben, den anderen mehrfach über das herauszubelasten, was dir passiert ist, sondern es ist das Gegenteil. Du sollst auf den anderen zugehen, du sollst ihm vergeben, du sollst ihm mit Liebe begegnen und das endlos. Was Jesus will sagen in dem Moment ist, es soll nicht eine kalkulierte Vergebung sein. Eine, wo du eine Strichliste führen kannst und nach einem x-ten Strichli dann irgendwann auf der anderen Seite bist, nach 78 oder 491 Mal, und du nachher sagst, so, und jetzt ist aber fertig, jetzt habe ich echt, jetzt bin ich wirklich bis ans Ende gegangen. Jesus geht es darum, dass es nicht eine kalkulierte Vergebung ist, sondern eine unbegrenzte, eine, die nie aufhört. Wenn wir weitergehen, dann bringt er nachher das Gleichnis von dem König. Und er sagt dort, dass ihm der Diener sehr viel Geld geschuldet hat. In den Überlieferungen ist es so, dass es 10.000 Talent gewesen sind. Und Talent nicht im Sinn von Gaben, sondern Talent im Sinn von einer Währung. Der Mann hat ihm 10.000 Talent geschuldet. Und ein Talent, das entspricht 6.000 Denare. Das war eine Währung zu der damaligen Zeit. Spannend ist, dass Jesus in dem Moment 10.000 als Zahl nimmt, was im damaligen Kontext und der griechischen Zeit die höchstmögliche Zahl war. Und Talent, die Währungseinheit oder die Einheit, die größtmöglichste Währungseinheit, die man überhaupt sich zu der damaligen Zeit hat vorstellen können. Wenn man das umrechnet, dann ist es einfach, dann sind es 10.000 mal 6.000, das gibt schlussendlich 60 Millionen Denare. Das war die Schuld, die der König dem Diener erlassen hat. Und 60 Millionen Denare, das können wir uns nicht vorstellen, außer dann, wenn wir weiterlesen und sehen, dass der Diener vom Diener, die kleine Summe, die er ihm geschuldet hat, ist überliefert, dass es 100 Denare gewesen sind. Also 100 Denare hat er vom anderen eingefordert und hat in dem Moment keine Bereitschaft gehabt, irgendwo ein Entgegenkommen oder ihm die Schuld zu erlassen. Ein Denar war ein Tageslohn. Das heisst, 100 Denare sind 100 Tageslöhne. Wenn ich jetzt mal einfach rechne und sage, ein Jahr hat hier auch 365 Tage gehabt, dann hat es den Sabbat gehabt, also 52 Tage weniger, dann sind wir roundabout 300 Tage. Wenn er von 300 Arbeitstagen, die er arbeiten konnte, 100 Tageslöhne gehabt, dann war es eigentlich ein Drittel von einem Jahreseinkommen, das er seinem Herr geschuldet hat. Wenn ich die 6 Millionen Denare nehme und umrechne wieder die 300 Arbeitstage, dann sind wir bei 200.000 Jahressalär. Und das ist eigentlich das Verhältnis, was in dem Zahlenbeispiel aus dem Bibeltext herausgeht. Und ich glaube, wenn man das sich so vor Augen fühlt, dann ist es plötzlich klar, es geht nicht um die Zahl. Es geht um die unendlich grosse Schuld, wo ihm erlaubt worden ist in Form von 200.000 Jahressalär, das ist aber noch Knusch mit den Zahlen. Im Gegensatz zu einem Drittel von einem Jahressalär. Was Jesus da mit dem Gleichnis aufzeigen will, ist nicht die Grösse von der Geldeinheit oder nicht die Grösse der Zahlen, sondern ich glaube, dass er aufzeigen will, dass unsere Schuld gegenüber ihm wir nicht abarbeiten können. Wir nicht aus eigener Leistung irgendwo dort ankommen, dass wir plötzlich schuldbefreit sind, sondern dass wir die Vergebung von ihm am Kreuz immer wieder brauchen. Und wie krass fährt dann da noch der letzte Vers so ein, nachdem dass er das Gleichnis erzählt hat, wo es darum geht, dass ein Mann hartherzig war, obwohl er selber eine riesige Schuld erlassen worden ist. Genau so wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Es geht nicht nur um das Physische oder das Finanzielle, Geldschulden und die Schuld finanziell von einem Schuldigen zu einem Gläubiger zu transferieren, sondern es geht viel mehr darum, auch der symbolische Akt der Vergebung, wenn dir jemand etwas die Schuld kommen lassen hat, dass du ihm das erlässt, dass du ihm das vergisst. Also es geht nicht um einen finanziellen Aspekt, sondern es geht effektiv, sind wir heute dazu aufgerufen, unseren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Was wäre, wenn deine Vergangenheit keinen Einfluss hätte auf deine Zukunft? Ich mache einen Gedankensprung und möchte euch mitnehmen, zu überlegen, was der Bibeltext für uns heute bedeutet. Vielleicht geht es so wie mir und du denkst, schön und gut, meine Vergangenheit, die hat einen Einfluss auf meine Zukunft. Da, wo ich hergekommen bin, das, was passiert ist in meinem Leben, so wie ich Erfahrungen erlebt habe, was mich geprägt hat, wie ich erzogen worden bin, das hat einen Einfluss, wie ich heute dastehe. Ergo hat es einen Einfluss, wie es mit mir in Zukunft weitergeht. Das Leben geht nicht spurlos an dir und mir vorbei. Ich glaube, das sind wir uns alle bewusst. Es hinterlässt Narben, es hinterlässt Verletzungen, es hinterlässt Kerben auf unserem Kerbholz. Das Leben ist kein Ponyhof, wo einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo wir immer auf einem Höch sind, glücklich sind und einfach so wie im Wilden Westen auf den Pferden geritten sind, ist nirgendwo unglücklich gewesen sind. Ich glaube, jeder von uns kennt in seinem Leben, in seiner Vergangenheit Verletzungen. Wir kennen Krankheiten, wir kennen körperliche Gebrechen, wir kennen Schicksalsschläge, wo plötzlich jemand aus unserer Familie rausgerissen worden ist, ob das ist durch Krankheit, durch Unfall. Das kann sein, dass Beziehungen zerstört gegangen sind. Das kann sein, dass es Ehepaare gewesen sind, die sich gescheiden lassen. Das hat eine Unmenge an Möglichkeiten, was irgendwo in unserer Vergangenheit mit mir oder mit uns passiert ist. Es kann sein, dass wir leiden unter Einsamkeit, weil wir Single sind oder vielleicht am Ende vom Leben schon stehen und merken, dass ganz viele gute Freunde um uns herum wegsterben und wir plötzlich unsere Beziehungen, unsere Freundschaften nicht mehr haben. Ältere Menschen, die plötzlich allein sind. Und ich glaube, es ist Fakt und Realität, dass wir uns dem stellen müssen. Wir werden früher oder später verletzt werden. Und wenn du heute da sitzt und sagst, das ist in meiner Geschichte schon passiert, dann das Einzige, was ich dir sagen kann heute Abend, ist, das ist wahrscheinlich noch nicht alles. Mit höchster Wahrscheinlichkeit wirst du in deinem zukünftigen Leben irgendwann, irgendwo wieder verletzt werden. Irgendjemand wird dich verletzen, irgendjemand wird dich enttäuschen, irgendjemand wird dir in den Rücken fallen, wird dir ein Geheimnis, das du ihm anvertraut hast, weiterverzählen. Irgendjemand wird dein Vertrauen missbrauchen. Irgendjemand wird dich im Stich lassen, dann, wenn du ihn brauchst. Irgendjemand, den du lieb hast, wird dich verlassen. Wird sich von dir abwenden. Irgendjemand wird dir das Herz brechen. Ich glaube, das ist Realität, das ist Fakt. Und ich glaube, je eher, dass wir dass wir das erkennen, dass wir dem bewusst sind, je eher haben wir eine Möglichkeit, auf das zu reagieren. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir vereinsamt und verbittert wollen durchs Leben gehen oder über uns dieser Realität stellen wollen. Und genau an diesem Punkt ist es schön zu wissen, dass die Geschichte nicht fertig ist. Genau an diesem Punkt kommt Jesus ins Spiel, wo dir helfen will, der dich befreien will, der dir Freiheit schenken über deine Vergangenheit, damit du frei in die Zukunft gehen kannst. Ich glaube, es ist einfach, wenn wir dann, wenn es uns gut geht, können andere Menschen lieb haben. Ich glaube, es ist einfach, dass dann, wenn wir die gleichen Meinungen haben, es uns einfach fällt, andere Menschen zu lieben. Dann braucht es auch keine Vergebung, wenn wir im Einklang miteinander unterwegs sind. Aber wir befinden uns nicht immer in diesem Zustand. Es wird unweigerlich der Moment kommen, wo es Konflikt wird geben. Es gehört zum Leben und es ist unvermeidlich. Du hast aber die Möglichkeit, ob du aufgrund von diesen niederschmetternden Fakten resignierst, verbitterst und zumachst, einsam wirst, dich damit geschlagen bist. Oder ob du aufstehst und sagst, ja, es ist wahr. Und je früher, dass ich es erkenne, je eher, dass ich es mir bewusst bin, dass es heute auch nicht fertig ist, sondern dass es unter Umständen so weitergehen könnte, je eher habe ich die Möglichkeit, das Heft in die Hand zu nehmen. Je mehr habe ich die Möglichkeit, anzustehen und egal, was passiert ist in meiner Vergangenheit, das nicht, dem nicht ein Gewicht geben, dass es einen Einfluss hat auf meine Zukunft. Und ich glaube nicht, dass es etwas ist, wo wir selber machen können, weil wir anstehen und eines Morgens finden, so, heute klatschen mit den Händen und jetzt mache ich es. Sondern ich glaube, das ist etwas, wo wir Gott drin brauchen. Wo wir Unterstützung brauchen jeden Tag. Ich erlebe aber selber, dass es Möglichkeiten und Strategien gibt, wie ich auf dem Weg besser werde. Wie ich auf dem Weg mehr Erfolg habe. Und etwas, was sicher der Punkt 1 ist, den ich erwähnt habe, ist, dass wir uns den Fakten und der Realität stellen. Punkt 2 ist, dass ich nicht länger Buch führe über das, was geschehen ist. Führe nicht länger Buch über das, was geschehen ist. Das ist so einfach gesagt. Und wenn es dir wie mir geht, dann weisst du, wie schwer das es ist, in dem Moment, wo du in einem Tief bist, in einem dunklen Tal, dass du dem nicht nackst, nicht zehrst, nicht Nächte und Tage lang drin rumgrübelst und studierst nach dem Warum, nach dem Wieso, sondern dass du in dem Moment loslässt und vergissest. Ich glaube, wir sind gut dran. Es sagt uns zwar bis dahin alles, jeder in der Schule sagt, der ein gutes Gedächtnis hat, das müssen wir trainieren, es geht weiter, wir müssen möglichst vieles merken, wir müssen unser Brain füllen, Informationen kommen rein und der mehr behalten kann, hat schlussendlich mehr drin. Ich glaube, da ist es genau anders. Ich glaube, wir sind gut dran, wenn wir das, was in der Vergangenheit passiert ist, auch können vergessen. Wenn wir grosszügig können darüber wegschauen können, und die negativen Punkte nicht immer wieder aufleben lassen. Weil was passiert, wenn ich in meinen Erlebniskramen, was passiert, wenn ich in meinen Erfahrungen bin? Ich bin gefangen in dem Punkt, wo ich mich immer wieder mit dem Gleichen beschäftige. Und es ist in den meisten Fällen nicht das Positive. Sondern ich drehe mich und ich fühle mich in dieser Opferrolle festgehangen und komme nicht daraus raus. Ich muss wie schaffen, sein zu lassen. Und ich glaube, es ist nicht möglich, dass ich einfach sage, ey, es ist gut und es ist vorbei. Und das ist auch nicht das Ziel. Das, was dir widerfahren ist, das, was dir passiert ist, negativ. Es geht nicht darum, zum einfach anstehen und zu sagen, okay, ist schon gut. Das hat ein Gewicht und das darf sein Gewicht behalten. Es ist gut, wenn wir Grenzen setzen und sagen, bis da ist gut und was drüber ist, ist zu viel und hat mich verletzt. Aber der Unterschied ist, wenn ich es vergessen lasse, Nicht, dass ich es einfach wegstreiche, sondern dass ich es vergib und vergiss. Dass ich es nicht mehr aufrechne, der anderen Person. Dass ich die Person, die mir schuldig geworden ist, nicht immer mit dem Gesicht anschaue. Dass ich sie nicht immer auf der Klagebank sehe, vor dem Richter, und in die Ecken hineindränge und sage, du hast mir genau und ich weiss noch. Und irgendwann, wenn du mal in dieser Situation bist, dann bin ich dann am Zug und ich werde dir dann zeigen, wie es mir gegangen ist. Sondern frei werden von dem. Und ich glaube, ihr habt sicher auch schon die Erfahrung gemacht, was Vergebung für eine Freiheit kann auslösen kann, hintendran. Wenn ihr angegangen seid und wirklich einer Person von ganzem Herzen vergeben habt, plötzlich fällt eine Last einem von den Schultern. Plötzlich wird Raum frei im Herz. Plötzlich wird Licht, wird das Herz wieder offen und frei. Und ich glaube, das ist das, was uns Jesus schenken will. Und das ist genau der verändernde Prozess, wo das, was in der Vergangenheit war, plötzlich keine Macht mehr hat auf deine Zukunft. Weil du brichst in dem Moment, wo du eine Person von Herzen vergisst, die Bindung, die negativen Gedanken, die Stränge und die Seilschaften, die noch da sind, die dich immer wieder dazu animieren, drin zu grübeln oder Rachegedanken oder Opferrollen einzunehmen, du brichst mit denen in dem Moment, wo du einer Person kannst vergeben. Das heisst nicht, dass die Tat plötzlich weg ist. Das heisst nicht, dass der Schmerz plötzlich weg ist. Das bleibt. Das hat sein Gewicht. Das ist da. Aber es soll da bleiben und in der Vergangenheit seinen Platz haben. Es soll sein Gewicht auf dieser Seite haben und ich will in dem Moment einen Schritt machen und es nicht mitnehmen. Und ich glaube, das ist der Challenge drin. Jemandem richtig zu vergeben, bedeutet, dass wenn ich an die Person denke, ich nicht mit diesen negativen Gedanken konfrontiert bin, sondern dass die Bindung ein für alle Mal gebrochen ist. Und ich losgelöst in Zukunft dieser Person wieder kann begegnen. Ohne, dass die schlechten Gedanken einen Einfluss oder eine Kraft auf mich ausüben. Ich habe schon mal erwähnt, der Punkt ist nicht, dass wir das alleine machen müssen. Gott lädt uns dazu ein, dass er uns die Versöhnung schenken will. Er hat uns die riesige Schuld, die jeder von uns mitbringt, die so gross ist, dass wir selber gar nicht schaffen würden, irgendwann in unserem Leben uns selber gerecht zu arbeiten, hat er für uns am Kreuz vergeben. Er hat für uns die Schuld am Kreuz beglichen, damit wir heute frei sein können. Und er, der uns so das vorgelebt hat, ist eigentlich oder soll eigentlich in dem Moment unser Vorbild sein, dass wir es ihm gleich nachtun. Dass wir mit seiner Hilfe Liebe bekommen für die Personen, die wir ihm vergeben müssen. Das ist nicht etwas, was ich aus meiner eigenen raus machen kann. Sondern ich brauche in dem Moment Liebe, um eine Person zu vergeben. Liebe, um sie mit Gottes Augen auch wieder zu sehen und mit meinen, die mit der Vergangenheit irgendwo geprägt sind. Ich glaube, wenn du frei willst werden für die Zukunft, dann musst du dich versöhnen können mit deiner Vergangenheit. Du musst loslassen können, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Nur dann, wenn du loslässt, was war, hast du die Möglichkeit, dich auszustrecken nach Neuem, wo wir kommen. Und ich glaube, das ist eine Message, die unabhängig vom Alter, unabhängig von dort, wo wir stehen, immer wieder etwas ist, wo es wichtig ist, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Wenn ich frei werden für die Zukunft, dann wird mir Gott die Freiheit schenken. Und es ist sein Angebot und es ist seine Demut und seine Grosszügigkeit, dass ich zu ihm kommen kann und mit ihm den Prozess durchleben darf. Mit ihm darf aufstehen morgen und sagen, Vater, ich denke immer noch dran. Und ich vergibe dir nochmal und ich vergibe dir nochmal und ich vergibe dir nochmal. Mehr und mehr, aber ich merke in diesem Prozess, dass die Anklage oder der innere Instinkt nach Rache, nach Vergeltung, dass der abnimmt. Der wird irgendeines Tages immer weniger werden, weil das andere in meinem Herz, die Liebe, die mir Gott wird schenken, die wird zunehmen. Ich glaube, dass wir da nicht allein sind und Gott uns wird helfen, Schritt für Schritt uns in diesem Prozess begleiten, dass wir frei werden von unserer Vergangenheit. Was mir hilft dabei ist, dass ich mich übe darin, ein schlechtes Gedächtnis zu haben. Dass ich mich übe darin, zu vergessen und nicht aufzunehmen. Dass ich mir bewusst gesagt habe, ich will kein Wiederkäuer sein. Ich weiss, ich habe Tendenz und umso mehr muss ich schauen, dass wenn mir die Gedanken wieder kommen, dass ich das Bild von dieser Kuh, die Gras in der Schnüre hat und wieder von vorne anfängt, dass ich mir in dem Moment sage, halt, stopp, ich hole die Gedanken nicht mehr auf. Ich lade die dort, wo sie sind. Sie sind in der Vergangenheit, sie sind bei Gott deponiert und es ist okay. Ich muss es nicht wieder aufholen. Es bringt mir nichts, es gibt keinen Benefit, außer dass es mir nachher nicht besser geht. Und der dritte Punkt ist, in dem, dass ich den Schmerz, den ich erlebe, durch den Prozess tue, dass ich den auch immer wieder bei Gott deponiere. Dass ich es nicht versuche, aus eigener Kraft zu machen, von Anfang an schon nicht. Sondern, dass ich ganz bewusst Gott darin bitte, mich zu unterstützen und bei ihm immer wieder den Schmerz hochkommt, deponieren. Wenn ich vorher gesagt habe, dass es darum geht, den anderen Mensch aus der Anklage zu befreien, dann gilt genau das Gleiche auch für Gott. Und das ist der letzte Punkt. Lieb Gott, als wärst du noch nie enttäuscht worden. Es geht mir darin eigentlich um genau das Gleiche. Vielleicht sitzt du heute da und hast Sachen in deinem Leben, die passiert sind, die du nicht kannst, damit vereinbaren, dass es einen guten Gott gibt, der eigentlich gute Absichten hat über dein Leben. Und da ist ein Vertrauensverhältnis zwischen dir und Gott, das gestört ist. Da geht es nicht um eine Person, die an dir schuldig geworden ist, sondern geht es gegenüber deiner Nachlage, wo du Gott schuldig machst für etwas, was passiert ist in deinem Leben. Und ich glaube, wir werden die ersten zwei Punkte nicht erreichen, wenn wir den dritten nicht zuerst schaffen. Von mir aus gesehen ist der dritte Punkt der wichtigste. Lass Gott aus der Anklage raus, dass etwas passiert ist in deinem Leben. Das ist nicht, weil er es hat wollen. Das ist, wie wir es vorher gesagt haben, weil wir in einer gefallenen Welt leben, wo einfach heute noch nicht das Paradies ist. Es passieren Sachen auf dieser Welt, die wir uns schwer erklären können, die unmöglich sind für uns, um irgendwo nachvollziehen. Aber mach Gott nicht verantwortlich dafür und schau, dass die Beziehung zwischen dir und Gott intakt bleibt, auch wenn du so ein dunkles Tal durchgehst. Und ich weiss aus eigener Erfahrung, dass das nicht einfach ist. Und oft wäre es in dem Moment am schönsten, man hat genau die Erlebnisse und die Beispiele, wo man kann sagen, und Gott ist mit dem Moment besonders nahe gewesen. Das sind die Geschichten, die man in dem Moment gerne lesen. Das Bild von diesen Spuren im Sand, wo zwei Spuren sind und plötzlich nur noch eine, weil Gott dich dreht und man nur noch eine Spur sieht. Vielleicht sitzt du heute da und merkst nicht, dass es auch nur eine Spur gibt. Du siehst eine Spur und hast das Gefühl, es ist deine eigene. Du nimmst Gott in dem Moment nicht wahr. Dann will ich dir Mut zusprechen. Lass nicht los. Bleib bei Gott und halt durch, auch wenn du mitten in so einem tiefen Tal hinein bist. In der Bibel hat es einen Vers, wo mir in dem Moment Mut gibt, und zwar im Jesaja 42,3. Wo steht, dass er das knickte Schilfrohr nicht wird abbrechen und der glimmende Docht wird er nicht auslöschen. Und das ist genau das, wenn du in dem Moment drin stehst. Dann lass nicht los, heb an Gott fest, bis die Zeit von diesem finsteren Tal durch ist, bis du wieder Licht siehst am Ende vom Tunnel, weil du Zusage hast, weil du Gewissheit hast, dass Gott das knickte Schilfrohr nicht wird abbrechen. Und der glimmende Docht wird er nicht auslöschen. Das heisst, wenn dein Auto auf dem Pannenstreifen steht und einen Schaden hat und nicht vorwärts kommt, dann fährt Gott nicht daran vorbei und nimmt dich nicht wahr. Aber vielleicht ist es noch nicht der Zeitpunkt. Vielleicht nimmst du es auch nicht wahr. Bist noch so gefangen in deinem Schmerz, dass du es nicht siehst. Mach in dem Moment nicht den Fehler, dass du Gott verurteilst und dich wegsagst oder lossagst von ihm. Bleib bei ihm, auch wenn du das Königsschild froh bist. Bleib bei ihm, wenn du ein glimmender Durch bist und halt durch. Halt die Spannung aus. Und mach die kleinen Schritte vom Nicht-Aufholen, vom Vergessen, vom Gott deponieren, bis es vorbei ist. Wieso bringe ich die Message heute? Nachdem, dass wir nach einer langen Zeit von der Durststrecke Corona überwunden haben und jetzt in die Sommerferien gehen. Weil ich glaube, das ist eine Message, wo du dann am meisten profitierst, wenn du Zeit hast, sie mitzunehmen und umzusetzen. Und ich wünsche mir, dass wir in diesen Sommermonaten, in dieser Pause nicht einfach Flaute haben. Und ich wünsche mir, dass wir das, was wir jetzt vielleicht in Corona erlebt haben, wo wir vielleicht nicht die nächste Beziehung haben zu Gott, weil es nicht möglich war oder weil wir nicht die gleichen Settings haben oder weil wir uns mehr vielleicht ein bisschen, ja, treiben lassen haben, nicht die fixen Gottesdienste haben. Ich möchte dir Mut machen, dass du in diesen Zeiten jetzt auch von der Sommerferien, wo wir uns nicht werden sehen, wo es erst im September wieder weitergeht, dass du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt. Weil ich glaube, früher oder später wirst du an den Punkt kommen, wo genau das entscheidend wird sein, wie du in Zukunft deine Entscheidungen wirst fällen. Und du musst das auch nicht allein machen. Wenn du merkst, das triggert dich, wenn du heute Abend merkst, da ist etwas, wo dich triggert, dann spürst du das, das muss ich dir nicht erklären. Aber dann heb den Mut und nimm Hilfe in Anspruch. Sei das in dem, dass du das Gebetsteam, wo nachher dahin wird sein, während dem Worship kontaktierst, sei es darum, dass du merkst, hey, nein, da bricht mehr auf, das will ich angehen mit jemandem, der spezialisiert ist. Dann nimm dir einen Seelsorger und geh mit dem den Prozess durch. So etwas ist nicht einfach. So etwas ist nicht easy. Vielleicht ist es mit finanziellem Aufwand verbunden. Aber es lohnt sich. Und es lohnt sich darum, weil Gott über dir will, dass du mit deiner Vergangenheit los bist, dass du befreit bist von dem, was passiert ist, dass du in Zukunft kannst lieben, das ist das, was ich mir wünsche für uns, dass wir das erleben dürfen, dass wir die Freiheit erleben dürfen, die Gott für uns vorgesehen hat. Wo er uns dort drin vorangehen will, uns will an der Hand nehmen, dass wir Menschen sein dürfen, die befreit sein können und befreit vorwärts gehen können. Die Entscheidung liegt schlussendlich bei dir. Willst du verletzt sein oder willst du geheilt werden? Willst du Gerechtigkeit oder willst du Versöhnung? Willst du auf deiner Vergangenheit sitzen bleiben oder willst du befreit können in die Zukunft gehen? Losgelöst von dem, was passiert ist. So, als ob du noch nie verletzt worden bist. Ich will noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir nicht aus eigener Kraft Vergebung üben müssen, sondern ich danke dir, dass wir durch dich die Liebe bekommen, um unseren Mitmenschen zu vergeben. Ich danke dir, dass du uns Vergebung vorgelebt hast, dass du uns unsere Schuld vergeben hast, die so gross ist, die wir selber gar nicht könnten abarbeiten oder in die Ordnung bringen. Danke, dass du uns frei machen möchtest von unserer Vergangenheit. Und danke, Vater, dass es nichts gibt, das so gross ist, dass du es nicht uns davon kannst frei machen. Danke, dass du uns jedes Einzelne kennst und dass du uns hilfst, den Frieden zu finden über unsere Vergangenheit, dass wir freie Menschen werden können, die in der Zukunft die richtigen Entscheidungen fällen können. Nicht, weil wir geprägt sind von dem, was passiert ist in unserem Leben. Vater, ich danke dir, dass du den glimmenden Durch nicht auslöst und dass du uns als geknickte Schilderfrohe nicht abbrichst, sondern dass du mit uns durch den Prozess durchgehst, dass du uns Liebe gibst, dass du uns Kraft gibst und dass wir jeden Tag dürfen zu dir kommen und den Schmerz bei uns deponieren. Danke, Vater, möchtest du uns frei machen. Frei, so wie du uns gedacht hast und so wie du uns geschaffen hast. Amen.
Mir ist auch noch etwas durch den Kopf, das sie mir geredet hat. Und zwar oft geht es